Für eine hammergeile Lobpreisband. Danke, Jesus, für diese Band. Hallo Freiberg. Ich freue mich wirklich, hier zu sein. Es ist eine schöne Stadt und es ist auch immer was Besonderes, wenn man zweimal in einen Gottesdienst eingeladen wird. Das heißt ja, dass das erste Mal nicht ganz so schlecht gewesen ist, dass man das Vertrauen kriegt, nochmal zu kommen und zu predigen. Und ich würde mir gerne wissen, wer von euch war das letzte Mal da, als ich hier stand und gepredigt habe? Oh, okay, das ist so, ich würde sagen, Drittel, die Hälfte. Okay. Der Frank hatte mich gefragt, euch meine Lebensgeschichte zu erzählen. Und das habe ich letztes Mal gemacht und habe mich ein bisschen verlabert und bin dann ungefähr bis zur Hälfte gekommen. Und dann meinte Frank irgendwann so, Time out, du hast schon eine Stunde geredet. Und dann haben wir einfach Stopp gemacht. Deswegen werde ich heute den ersten Teil nochmal so ganz kurz zusammenfassen für die, die damals nicht da waren. Und dann den zweiten Teil euch ja so ausführlich erzählen, wie es nötig und wichtig ist. Aber ich würde euch trotzdem gerne auch wieder Auszüge aus dem Psalm vorlesen, den ich damals auch vorgelesen hatte, allerdings diesmal aus der neuen Volksbibelausgabe. Und zwar war das der Psalm 136. Und zwar fange ich an. Ich fange an ab Vers 10. Er hat die Ägypter fertig gemacht in der Nacht, die ersten Söhne gedisst und seine Liebe zu uns er niemals vergisst. Er führte seine Leute aus Ägypten raus, wo es ihnen schlecht ging, wo es finster ist und seine Liebe zu uns er niemals vergisst. Und er hat das mit seiner Macht getan. Jeder konnte sehen, wie stark er ist. Und seine Liebe zu uns er niemals vergisst. Dann zerteilt er das Meer in zwei Wassermauern, eine rechts und eine links. Und seine Liebe zu uns er niemals vergisst. Wir, seine Leute, zogen mitten hindurch, auch nicht einer dabei nass geworden ist. Und seine Liebe zu uns er niemals vergisst. Der Präsident Pharao samt Armee ließ er ersaufen, als das Wasser zurückgekommen ist. Und seine Liebe zu uns er niemals vergisst. Er führte seine Leute dann durch die Wüste, da wo es trocken und voll heiß ist. Und seine Liebe zu uns er niemals vergisst. Amen. Lass uns noch kurz für die Predigt beten, okay? Hey Jesus, ich bin echt froh, hier zu sein. Und es ist immer so cool, Jugendgottesdienst. Es ist immer was Besonderes, Jesus. Und ich freue mich, dass so viele Leute da sind und dass ich auch irgendwie hier sein darf. Und ich danke dir für den super Lobpreis, Jesus, wo wir echt zu dir Lieder gesungen haben und gespürt haben, dass du da bist. Ich habe das auf jeden Fall gespürt. Und ich will dir vor dieser Predigt auch sagen, auch bekennen vor meinen Geschwistern hier, dass ja, ich nichts Großartiges zu verkünden habe. Und wenn du nicht meine Worte nimmst, Jesus, und aus dieser Predigt nicht irgendwie deine Botschaft für uns machst, Jesus, dann wäre es das nicht wert, dass ich hier stehe. Aber ich vertraue dir, dass du ja Gott bist. Ich weiß, dass du alles kannst, dass dir nichts unmöglich ist und dass du durch diese Worte, die jetzt gesprochen werden, zu uns reden kannst, uns etwas klar machen kannst, uns ermutigen kannst, uns vielleicht herausfordern kannst, vielleicht auch irgendwo ärgern kannst, dass wir uns verändern müssen, keine Ahnung. Ich bitte dich auf jeden Fall, Jesus, dass du das tust, dass du meine und unsere Herzen irgendwie aufschließt für uns, für das, was du uns zu sagen hast. Amen. Dieser Psalm, den ich euch vorgelesen habe, beschreibt den Weg, den Gott mit seinem Volk Israel gegangen ist. Aus ihrem Ägypten, wo es ihnen schlecht ging, wo sie versklavt waren, hat Gott sie herausgerufen mit Mose. Und dann haben sie große Wunder erlebt, Schilfmeererlebnisse, so nennt man das, ja. Das Meer wurde geteilt, die Feinde wollten sie irgendwie ihn hinterherjagen, wurden dann ersoffen im Meer. Und Gott hat sich versorgt in der Wüste. Und dann kommt aber auch von hier vom Psalmist ganz ehrlich beschrieben, eine lange Phase der Wüste, eine lange Phase der Trockenheit, eine lange Phase auch der Gottesferne, bis sie an ihrem Ziel angelangt sind, das gelobte Land. Und mein Weg, mein Ägypten, meine Versklavung sah so aus, ich bin in Hamburg aufgewachsen, in einem Vorort mit dem lustigen Namen Poppenbüttel. Da wurde aber nicht die Popmusik erfunden. Und ich bin dort relativ früh, so mit 14, 15, in Berührung mit Drogen gekommen. Ich habe dort in so einer Punk-Szene mich ausgelebt, mit so einem roten Irokesenschnitt rumgelaufen und sind dann immer in die Innenstadt gegangen, um die Spießer zu schocken. Ja, mit so einer großen Bierdose und mit unserem Irokesenhaarschnitt und so. Und dann waren wir da so in dieser Szene drin und in dieser Szene wurde sehr viel getrunken und es wurde auch relativ schnell Drogen konsumiert, Ephedrin zuerst, dann psychedelische Pilze, dann LSD, dann Koks, dann Acid, allen möglichen Pillen, die man so kriegen konnte. Und ich stellte dann irgendwann fest, dass dieses Punk-Dasein, dieses Partyleben immer kleiner wurde, aber das Drogending immer größer wurde, immer größer wurde, immer größer wurde. Und umso größer die Droge in meinem Leben wurde, umso mehr wurde alles andere zerstört. Zuerst meine Freundschaften wurden zerstört. Am Ende hatte ich eigentlich nur noch Freunde, die auch Drogen nehmen. Meine Freundin, meine heißgeliebte Mandy, machte mit mir Schluss, auch aus dem Grund. Dann hatte ich irgendwann 5 Sechsen und 2 Fünfen im Zeugnis, nicht so toll. Und die Lehrer hatten extra eine Konferenz einberufen, weil sie mich von der Schule schmeißen wollten. Ich hatte Depressionen, es ging mir schlecht, ich wollte mir das Leben nehmen. Ich wusste nicht, was soll der ganze Scheiß hier. Das Leben macht so keinen Spaß. Ich wollte nicht das Leben, was mein Vater lebt. So dieses spießige Leben, nur Leben, um zu arbeiten, das wollte ich nicht. Und ich hatte eigentlich die Hoffnung aufgegeben, dass es noch irgendetwas gibt, wofür es sich lohnt zu leben. Und in der Zeit sind aber in meiner Familie ganz seltsame Sachen passiert. Und zwar ist einer nach dem nächsten Christ geworden, fromm geworden. Und das machte sich an verschiedenen Stellen bemerkbar. Einmal daran, dass die alle plötzlich so Predigtkassetten und Predigten gehört haben. Und ich weiß noch, ich kam irgendwie morgens um 7 Uhr, 8 Uhr nach Hause, völlig breit von irgendeiner Party. Und ich ging am Wohnzimmer vorbei und meine Mutter hörte irgendwie eine Predigtkassette von Pastor Kopfermann. Das war damals so eine Größe, ja. Ging am Zimmer meines Vaters vorbei, Predigtkassette Kopfermann. Zimmer meiner großen Schwester, ich habe also 3 Schwestern, ja, Predigtkassette Kopfermann. Und dann war ich endlich in meinem Zimmer angelangt und wollte nur schlafen und hörte, wie meine kleine Schwester, 8 Jahre jünger als ich, eine Predigtkassette vom Kopfermann am Ohr hat. Und ich dachte, oh Mann, die sind in einer ganz fiesen Sekte gelandet. Wollte irgendwie schon zum Sektenbeauftragten gehen und hatte da mir auch schon einen Termin gemacht. Aber dann stellte ich doch fest, irgendwie verändern die sich positiv. Meine Schwester, die vorher eher immer so ein Mauerblümchen-Dasein führte, kriegte auf einmal so eine Ausstrahlung und wurde selbstbewusst. Und besonders bei meinem Vater habe ich das bemerkt, denn der war vorher eigentlich zu Hause nicht anwesend. Ja, der kam von der Arbeit nach Hause, dann hat er geschlafen, dann hat er Zeitung gelesen, dann hat er was gegessen und dann ging er irgendwie ins Bett und nächsten Morgen ging er zur Arbeit. Und plötzlich wurde der fromm, ja, las in der Bibel, ging da irgendwie in Gottesdienst und fing auf einmal an, sich auch für mich zu interessieren. Und stellte mir plötzlich beim Mittagessen so Fragen wie, du Martin, wie geht's dir eigentlich? Und ich, was ist denn mit dir los? Das hast du mich doch 15 Jahre vorher nie gefragt. Gut, die ging dann immer in so einen Gottesdienst, der auch in so einer alten Kirche stattfand, wo auch vorne eine Band spielte. Das war damals aber noch ganz neu und ganz radikal in der Petrikirche. Und in dieser Petrikirche gab es dann immer Sonntagabends so ganz besondere Gottesdienste. Und da haben die mich dann immer eingeladen und rumgenervt und gesagt, Martin, komm da mal mit hin, das ist ganz toll. Es sind viele junge Leute und da spielt auch immer eine Band. Und die haben so lange rumgenervt, bis ich immer gesagt habe, geh einfach einmal mit, dann kannst du sagen, du hast es einmal ausprobiert und dann nerven die nicht mehr länger rum. Gut, dann war ich da bei einem Gottesdienst und kam da irgendwie rein und merkte sofort, boah, hier ist die Atmosphäre irgendwie anders, irgendwie. Die waren alle so freundlich und haben alle so gelächelt und die Musik hat mir auch gut gefallen. Und dann fing der Pastor irgendwie, machte so eine Ansage, meinte so, jetzt gibt es ein Zeugnisteil, wo Leute erzählen können, was sie mit Gott erlebt haben. Und ich dachte, Zeugnisteil, lesen sie jetzt ihre Schulzeugnisse vor oder wie? Aber nein, dann haben die wirklich so, kamen Leute nach vorne und erzählten, was sie mit Gott erlebt hatten. Und der erste war dann so ein Typ, so ein bisschen älter als ich. Und er sagte dann so, Halleluja, preis den Herrn, ich bin von meiner Drogensucht befreit worden. Ich habe vorher jeden Tag 24 Stunden gekifft und war ständig breit. Und dann hat Gott mich von meiner Drogensucht befreit. Und da dachte ich schon, hä? Ist ja ein bisschen komisch. Dann der nächste, irgendwie so auch ein junger Mann. Ja, ich muss euch erzählen, ich war ein ganz schlechter Schüler, bevor ich Christ geworden bin. Aber dann habe ich Jesus kennengelernt und jetzt habe ich keine 6 mehr im Zeugnis gehabt. Und da dachte ich schon, die haben mir irgendwie abgekatertes Spiel. Meine Mutter hat da irgendwas eingefädelt, der hätte ich das zugetraut. Dann kam die Predigt, ja, und wieder irgendwie so der Pastor da vorne. Ja, du kannst dein Leben mit Gott immer neu anfangen, egal wie schlecht du gelebt hast, egal wie du drauf bist. Und er guckt doch immer noch so in unsere Richtung, als wenn meine Mutter ihm ein Zeichen gegeben hätte, wo wir sitzen würden, ja. Naja, und dann habe ich aber irgendwie gedacht, das kann eigentlich nicht sein. So ist meine Mutter dann doch nicht drauf. Und habe dann ja im Grunde mein erstes bewusstes Gebet gebetet. Habe dann da in der Kirchenbank hinten gesessen und nach unten gegangen, habe zu Jesus gesagt, Jesus, wenn du jetzt wirklich hier gerade mit mir was anfangen willst, wenn du wirklich willst, dass ich irgendwie Christ werde, dann brauche ich ein Zeichen von dir. Und zwar sollen 2 Dinge passieren. Erstens, ich will, dass meine Eltern aufstehen und gehen. Das ist mir peinlich, wenn die dabei sind. Und zweitens will ich, dass meine Schwester mir auf die Schulter klopft und sagt, Martin, willst du nicht auch nach vorne gehen und dein Leben Jesus geben? Wenn du das beides machst, Gott, dann bin ich dabei. Amen. Habe ich es Gott besonders schwer gemacht? Naja, ich gucke nach oben. Meine Mutter steht auf, sagt, nimmt meinen Vater an die Hand und sagt, du Martin, wir gehen jetzt. Kannst aber gerne noch bleiben, wenn du willst. Taps, 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 gehen raus. Kaum waren sie zur Tür raus, macht meine Schwester. Du Martin, willst du nicht auch nach vorne gehen und dein Leben Jesus geben? Naja, da liefen mir erst mal ein paar Schauer über den Rücken. Und dann bin ich nach vorne gegangen und habe mein Leben Jesus gegeben. Und dann wurde erst mal alles radikal anders. Ich habe von einem Tag um anderen aufgehört zu rauchen, Drogen zu nehmen, Alkohol zu trinken. Und bin nur auf diesen Jesus abgefahren und habe versucht, so viel von diesem Jesus mitzukriegen, wie ich nur mitkriegen konnte. Es gab damals so einen Jugendkreis in der Petrikirche, da bin ich immer hingegangen. Und die Jugendlichen, die da so waren, die waren halt alles so eher aus ja wohlhabendem Elternhaus. Die liefen alle so mit Benetton-Klamotten rum, hatten alle irgendwie so einen Popper-Haarschnitt und oder so ökige Leute, so mit Ökolatschen und selbstgestrickten Grönländer-Pulli und so. Und dann haben die so komische Musik gehört, irgendwie so Amy Grant und Arno und Andreas, die kennt ihr wahrscheinlich alle gar nicht. Und dann dachte ich, okay, also wenn ich Christ sein will, muss ich selbstgestrickte Grönländer-Pullis tragen und Amy Grant und Arno und Andreas toll finden. Also habe ich meine Punk-Klamotten weggeschmissen, habe meine ganzen Punkscheiben weggeschmissen und habe nur noch Arno und Andreas und Amy Grant gehört und habe einen selbstgestrickten Grönländer-Pulli getragen. Meine Freunde aus der Szene, aus der Clique, haben alle gedacht, der Martin ist gegen die Wand gelaufen, der hat eine Psychose. Weil ich wirklich so mega fromm geworden bin, von einem Tag auf den anderen, dass ich nur noch von Jesus gelabert habe und Bibelstellen denen um die Ohren geschmissen habe. Und wenn mein Freund irgendwie mal gesagt hat, oh Gott, habe ich gesagt, das sagt man nicht, das ist Sünde, dafür kommst du in die Hölle und so. Und wollte die dann von Amy Grant und Arndt und Andreas begeistern. Das war aber gar nicht deren Musik. Und ich merkte dann so, dass vor dieser Kirche, wo ich Jesus kennengelernt hatte, irgendwie so unsichtbare Mauern standen. Und diese Mauern hatten nichts mit dem Kreuz zu tun, nichts damit zu tun, dass jeder irgendwann zu dem Punkt kommt, zu sagen, hey Gott, ich brauche dich, ich knie mich vor dir hin und ich will, dass du mein Chef bist. Sondern es hatte irgendwas mit kulturellen Dingen zu tun, ja mit Musik zum Beispiel. Und auch mit der Institution Kirche. Ich weiß noch, dass ich mich mit meinen Freunden dann getroffen habe und dann sagte ein Typ zu mir, ey Martin, da hör doch auf mit deiner Petrikirche, da gehen doch nur Spießer hin. Da läuft eine spießige Musik und die Kirche und der Papst und die Hexenverbrennung, da habe ich überhaupt keinen Bock, da komme ich überhaupt nicht mit, kannst du dir den Mund fusselig reden. Und da ist diese Idee entstanden, dieser Wunsch entstanden, dieser Traum entstanden, ich möchte irgendwie eine Kirche starten, eine Gemeinschaft starten, eine Bewegung starten für solche Leute, die in diesen Gottesdienst nie kommen würden, wegen diesen unsichtbaren Mauern, die aber auch Jesus brauchen, die ihnen auch schlecht geht, die auch diese Hoffnung brauchen, die ich erlebt hatte in diesem Moment. Ich habe dann so einen Typen aus Amsterdam kennengelernt, der dort so eine Arbeit unter Punks hatte, auf so einem Hausboot hinterm Hauptbahnhof. David Pierce heißt er, vielleicht kennen ihn einige von euch. Und da habe ich dann Praktikum gemacht und das Praktikum hat mich so berührt, so gefesselt, dass ich fest entschlossen habe, ich will da unbedingt für ein Jahr hin und da ein Jahr lang als Missionar arbeiten und ganz viel lernen. Bin dann wieder zurück, habe meine damalige Freundin schnell verlobt, schnell geheiratet, Spenderkreis gesucht und dann sind wir für ein Jahr nach Amsterdam und haben dort als Missionare in dieser Arbeit unter Punks im Steiger 14 Team gearbeitet. Und ich erzähle das hier auch mit Absicht, weil vielleicht einige Jugendliche hier von euch in einer ähnlichen Situation sind, Schule bald vorbei, weiß noch nicht so richtig, was du machen sollst. Vielleicht ist das eine gute Idee, vielleicht ist das der Grund, warum du heute hier bist, dass Jesus dich ermutigen will, überleg doch mal, Gott ein Jahr deines Lebens zu geben. Ein Jahr, was ist das schon? Ein Jahr irgendwie in die Mission, ein Jahr Bibelschule, ein Jahr Jüngerschaftsschule, keine Ahnung. Dieses Jahr war für mich wahnsinnig wichtig. Da hat Gott wirklich den Grundstein für mein weiteres Leben gelegt. Das Erste, was dort in Amsterdam passiert ist, ist, dass ich, sag mal so Gott, meine alte Freak Punk-Identität in getaufter Fassung mich wieder neu gegeben hat, zurückgegeben hat. Ich hatte also ein paar von meinen alten Klamotten noch nicht weggeschmissen, die habe ich mir wieder angezogen, aus dem Schrank geholt. Und ja, habe da ganz viel gelernt, habe da ganz viel gebetet, habe da ja, ganz viel mitbekommen von dem, was Gott von mir möchte. Und in Amsterdam gab es auch ein wichtiges Erlebnis, ich sage jetzt mal so ein Berufungserlebnis. Und zwar war das so, ich habe dort viel gebetet, sollte man ja als Missionar irgendwie einigermaßen viel beten, habe da wirklich versucht, so jeden Tag eine Stunde mindestens mit Gott zu labern und ja ihm ein Herz auszuschütten und über diese Mission und alles, was anlag, zu beten. Und dann hatte ich plötzlich in diesem Gebet, das war noch in so einem Andachtsraum da in der Mission, hatte ich plötzlich so eine Stimme im Ohr. Und die sagte zu mir, Martin, lese das Matthäusevangelium, lerne das Matthäusevangelium auswendig. Und ich zuerst so, hörst du jetzt Stimmen? Hast du jetzt eine Psychose? Aber der Gedanke war so stark, dass ich dachte, also entweder ist das Gott, dann machst du es mal besser, oder es ist irgendwie eine Sache, die du dir selber gerade einredest, dann hast du dich mal viel mit Matthäus beschäftigt, ist auch nicht unbedingt das Schlechteste. Ich habe dann also über viele Wochen jeden Tag nur Matthäus gelesen, einzelne Kapitel, habe mir auf Kärtchen geschrieben, wo was steht, Bergpredigt, 5, 6, 7 Kapitel und wichtige Bibelstellen rausgeschrieben und auswendig gelernt. Ich war also nur mit Matthäus beschäftigt. Und dann gab es dort nach einigen Wochen einen ganz besonderen Gottesdienst. Und zwar war da so ein Typ aus Amerika, natürlich. Und das war irgendwie echt so ein Prophet, ja, so Jesaja-mäßig irgendwie. Und dieser Typ hatte manchmal im Gottesdienst prophetische Worte, also Worte von Gott für Leute aus der Gemeinde, aus der Versammlung. Hatte ich auch noch nie vorher erlebt, war mir auch etwas spooky. Ich bin dann da hingegangen, habe mich in die letzte Reihe gesetzt und habe mir das so einfach reingezogen. Und dann nach seiner Predigt fing dann diese Zeit an, wo er prophetische Worte hatte. Und plötzlich zeigte er mit dem Finger auf mich und sagt, I have a word for you, stand up. Ich habe ein Wort für dich, steh auf. Und ich so, aber es saß ja keiner hinter mir, also musste ich gemeint sein. Und dann bin ich aufgestanden. Und dann meint der Typ vor der versammelten Mannschaft, Gott sieht dich als ein Matthäus. Und du sollst deinen Leuten das Evangelium in ihrer Sprache bringen und übersetzen, so wie Matthäus seinen Leuten das Evangelium übersetzt hat. Und das war natürlich der Hammer, ja, das konnte der nicht wissen. Ich hatte kein T-Shirt an, wo Matthäus drauf stand oder ein Schild oder irgendwie so. Das hatte ihm ganz klar Gott gesagt. Und dieses Wort, dieses Matthäus-Wort, hat mein Leben wahnsinnig geprägt und mich immer wieder ermutigt in Zeiten, wo es mir nicht so gut ging. Ich bin dann von Amsterdam wieder zurück nach Hamburg und hatte diesen Wunsch im Herzen, ich will hier was starten in Hamburg für meine alten Freunde, für Leute aus der Szene, Leute, die in diesen Gottesdienst nie gehen würden, wo ich damals hingegangen bin, ja, in diese Petrikirche, in diese Ansgarkirche und habe dann in einem Gottesdienst dort im Zeugnisteil davon erzählt, von diesem Wunsch erzählt, ich will hier eine Arbeit starten. Und nach diesem Gottesdienst sind eigentlich zwei Sachen nur passiert, aber die beiden hatten es in sich. Das eine war, dass da ein Elternpaar saßen und deren Sohn hatte ziemlich krasse Drogenprobleme, der hat ziemlich krass gekifft. Und die haben dann ihrem Sohn erzählt, du, da war so ein junger Mann, der war gerade in Amsterdam, den musst du unbedingt mal kennenlernen. Und da hat der gedacht, oh, Amsterdam, das könnte ja eine gute Hasch-Connection sein. Aber ich hatte kein Hasch für ihn, sondern nur den Heiligen Geist. Halleluja. Naja, wir haben uns dann getroffen und er hat mir dann ja von seinem Leben erzählt. Ich habe ihm erzählt, hey, fang an mit Jesus zu leben, es gibt nichts Besseres. Und dann hat er irgendwann, beim zweiten Treffen, sind wir uns vor unserem Sofa hingekniet. Er hat sein Leben in die Hände von Jesus gelegt und ist ein Christ geworden. Und dann war da eine zweite Reaktion, ein anderer junger Mann, der in Hamburg ein ziemlich berühmter Schlagzeuger war, ein bekannter Schlagzeuger, der hatte auch da meine Sachen gehört und hat sich anschließend mit mir getroffen und irgendwann habe ich dann gesagt, hey, komm, wir drei, wir starten jetzt hier irgendwas in Hamburg. Wir starten hier jetzt irgendwie so eine neue Arbeit, so eine neue Geschichte. Und dann begann ein großes Abenteuer, ein riesengroßes Abenteuer. Wir haben uns zu dritt getroffen in meinem Wohnzimmer und haben einfach mal versucht, so von unserem Herzen hier mit Gott zu reden, ohne diese ganzen frommen Phrasen und Formen, die wir so in diesem Gottesdienst, in dieser Kirche immer wieder erlebt hatten. Und dann habe ich diesem Schlagzeuger, der konnte auch Gitarre spielen, gesagt, hey, schreib doch mal so ein paar Lieder mit Rhythmus und mit Melodien, die auch unsere Lieder sind, die wir auch normal singen würden, wenn wir uns CDs kaufen mit unserer Musik. Und dann haben wir angefangen, so rum zu experimentieren und haben angefangen zu beten und plötzlich gab es echt so Abende, Leute, ich kann euch das nur mit Worten beschreiben, aber es war der Hammer, wir haben wirklich zusammen gebetet und plötzlich war, bang, der Heilige Geist da, Gott da, in meinem Wohnzimmer. Und wir saßen da mit geschlossenen Augen und hatten echt das Gefühl, wir müssen nur die Hände ausstrecken und können ihn berühren. Und dann haben wir alle drei gemerkt, boah, was wir hier machen, ist irgendwie gut, Gott hat da Bock drauf, also werden wir jetzt Leute einladen. Und dann habe ich zu Tobi gesagt, Tobi, mach mal ein paar Flyer. Und dann sind wir auf den Kiez gegangen, nach St. Pauli, auf die Reeperbahn, in Schanzenviertel, auf Partys, auf Konzerte und haben überall diese Flyer verteilt. Und haben die Leute eingeladen zu unserem Gottesdienst. Wir haben den aber nicht Gottesdienst genannt, sondern Jesus-Abhängabend. Weil es sollte ja klar sein, es ist eine lockere Form, mit Jesus abzuhängen. Und dann wurden es immer mehr und immer mehr und immer mehr. Und ich war dann klar, ich war der Älteste, also war ich auch der Leiter der ganzen Geschichte. Und ich habe dann auch angefangen zu predigen und habe dann meine ersten Predigten gehalten. Und dann kam irgendwann waren wir 5, dann waren wir 10, dann waren wir 15, dann waren wir 20, dann waren wir mit 25 Leuten in unserer kleinen Wohnung und haben irgendwie nachts um 1 in so einer Lautstärke das Vaterunser gebetet, dass die Nachbarn mit Besenstiel an unsere Decke geklopft haben. Weil wir so laut, Vaterunser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Müsst ihr auch mal machen, das ist echt cool. Können wir nachher mal probieren.
Da steckt echt Power hinter. Na, dann haben wir irgendwann gemerkt, so, wir brauchen neue Räume. Dann haben wir uns Räume erst in so einer Gemeinde gesucht, das war aber nicht so cool. Und dann haben wir irgendwann uns überlegt, ja, wo würde Jesus denn heute, wenn er als Mensch hinkommen würde, wo würde er heute wahrscheinlich irgendwie in Hamburg rumhängen? Und da haben wir gedacht, ja, wahrscheinlich in der Szene, wahrscheinlich auf der Reeperbahn, in den Clubs, in den Discos, da würde er sein. Und da haben wir, da müssen wir auch hin. Und dann haben wir uns da Räume gesucht und hat Gott uns auf, ja, echt wundersame Art und Weise eine Kneipe mitten auf der Reeperbahn geschenkt. Da brauchten wir 80.000 D-Mark für, um den Mietvertrag zu bekommen. Und wir waren nur Schüler, Sozialhilfeempfänger, Arbeitslose, die alle keine Kohle hatten. Da haben wir einfach gebetet, Jesus, wir brauchen jetzt 80.000 D-Mark, wenn das deine Kneipe ist. Denn wenn du die haben willst, wenn wir die einnehmen sollen für dich, dann brauchen wir jetzt die Kohle. Haben eine Ansage im Gottesdienst gemacht und zwei Wochen später hatten wir 80.000 D-Mark zusammen und konnten diese Kneipe anmieten. Ja. Wir haben Wunder über Wunder erlebt. Das war eine ganz, ganz besondere Zeit. Viele, viele Drogenabhängige sind zu uns gekommen und haben im Gottesdienst irgendwie Jesus erlebt und haben ihr Leben in die Hände von diesem Jesus geschmissen und haben angefangen, sich auf ihn einzulassen und haben es auch erlebt, dass Jesus sie frei gemacht hat von den Drogen, dass sie keine Drogen mehr nehmen mussten. Dann kam irgendwann so plötzlich so eine Medienwelle über uns. Und zwar war das so, wir haben dann in Hamburg gab es so einen offenen Kanal, ich weiß nicht, ob es den hier auch gibt, so einen Bürgerfunk, wo jeder eine Radiosendung machen konnte. Und dann haben wir da auch uns beworben und haben dann so eine Radiosendung gemacht, die hatte den Namen Radio Freaks at the Cross. Ba-bam. Und diese Sendung, die war halt so, wie wir waren, sehr Jesus-mäßig, aber auch sehr verrückt. Und da hat so ein Reporter von der Taz im Auto unsere Radiosendung gehört und hat mir später erzählt, er hat diese Sendung gehört und meinte dann so, es gibt eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder diese Jesus-Freaks sind total durchgeknallt, brauchen dringend psychiatrische Behandlung und Psychopharmaka, oder da ist irgendwas Wunderbares mit denen passiert, das muss ich mir mal angucken. Und so ist dann dieser Typ von der Taz zu uns in Gottesdienst gekommen, einmal gekommen, zweimal gekommen, dreimal gekommen, sehr außergewöhnlich für Presseleute. Also ich kenne viele Presseleute, die kommen 10 Minuten später und gehen 20 Minuten früher und denken, sie haben dann in 10 Minuten den Eindruck des ganzen Gottesdienstes mitgenommen. Aber der war wirklich dreimal da und hat sich in unseren Gottesdienst reingezogen. Und dann stand am Ende in der Taz eine ganze Seite, ein positiver Artikel über eine christliche Arbeit, die Jesus Freaks. Überschrift: Jesus, das ist dein Abend, mach, dass er gut wird. Und dann war da so ein Bild in der Mitte abgebildet von einem Jesus-Freak, der auf dem Boden lag und so, oh, Jesus. Ja, und dieser Artikel, der hat dann voll so eine Medienwelle ausgelöst, weil die ganzen Medienfuzzis in Deutschland konnten das nicht fassen, dass in der Taz, in der ja, linken Taz, linksradikalen Taz, ein positiver Artikel über eine christliche Arbeit steht. Und dann waren sie alle da, ja. RTL, Sat1, Pro7, ARD, ZDF, Premiere, Bravo TV, dann die Printmedien, natürlich Bravo, Bravo Girl, ARD, Welt, Bild. Irgendwann haben wir dann so scherzhaft gesagt, so, wir beginnen diesen Gottesdienst nicht im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, sondern im Namen von ARD, ZDF und Sat1. Weil wir wirklich 3 Kamerateams bei uns in unseren Gottesdiensten hatten. Und das Verrückte war, dass wirklich 90% von diesen Berichten, könnt ihr euch auf YouTube alle mal angucken, die sind alle irgendwie auf YouTube, die allermeisten, die überwiegende Anzahl war wirklich positiv. Und dann kamen plötzlich so Einladungen von anderen Gemeinden, von Freaks aus ganz Deutschland, aus Dresden, aus München, aus Bremen, von Heidelberg, überall kamen dann die Freaks zu uns gepilgert nach Hamburg, wie die Moslems nach Mekka. Und wollten sich einfach mal diesen verrückten Gottesdienst angucken und dann waren die da und dann haben sie irgendwie gesagt, hey, kommt doch mal zu uns, besucht uns doch mal, wir wollen bei uns vor Ort auch sowas starten. Ja, und dann haben wir das gemacht, dann haben wir Einsätze gefahren und sind in die Orte gefahren, haben dann ein Wochenende mit den Freaks vor Ort verbracht und haben dann denen gezeigt, wie man das macht, haben Gottesdienst mit denen veranstaltet. Und aus diesen Einsätzen sind dann mehr und mehr und mehr und mehr Jesus Freaks Gruppen entstanden. In dieser Zeit, in dieser wirklich wunderbaren, tollen, Jesusmäßigen, feurigen Zeit, die wir erlebt haben, Wunder über Wunder über Wunder, ist aber auch etwas passiert, was ganz schlimm und auch fatal war für mich und für mein Leben. Und ich will euch ganz ehrlich erzählen, wie mein Leben verlaufen ist. Ich will euch nichts vormachen. Und zwar war das so, wir waren wieder auf so einem Einsatz und auf dem Rückweg fuhren wir ganz ausgelassen mit unserem Auto wieder zurück nach Hamburg. Und das war mein Wagen. Ich war den größten Teil der Strecke gefahren und dann war ich irgendwie müde. Und neben mir saß ein junger Mann, der ganz frisch erst seinen Führerschein hatte. Der war auch gerade erst 18 und ich habe ihm dann gesagt, hey, hast du nicht Lust, das Auto zu fahren? Ich kann nicht mehr und ich bin ein bisschen müde und so. Und dann hat er gesagt, ja klar, kann ich machen. Du müsst ihr wissen, dass ich schon ziemlich lange vorher einen Führerschein hatte und ich bin so sehr relaxed gefahren, so linke Hand oben und mal so rechten Fuß Beifahrersitz und irgendwie so ganz locker irgendwie gefahren, so halt so cool, halt so Jesus Freak und irgendwie so. Und dann hat der Typ mir das nachgemacht. Aber der hatte erst ganz kurz den Führerschein. Und dann sind wir kurz vor Hamburg kam plötzlich von links so ein weißer BMW und der wollte gerade überholen, musste dann wieder nach rechts lenken, hat dann wieder nach links gelenkt, rechts gelenkt und ist der Wagen in den Schleudern gekommen, hat sich zweimal um seine eigene Achse gedreht und ist in der Mitte der Leitplanke stehen geblieben. Ich würde sagen, mein Fehler Nummer 1 war, dass ich selber so döselig gefahren bin. Mein Fehler Nummer 2 war, dass ich diesen jungen Mann habe fahren lassen. Das hätte kein Jugendleiter vom CVJM oder sonst wie gemacht. Aber mein dritter Fehler war, dann habe ich gesagt, wir müssen aussteigen in der Panik. Man sollte nie auf der Autobahn aussteigen. Ein riesengroßer Fehler. Wir sind dann ausgestiegen und hinter mir saß ein junges Mädchen, die Esther, die war, ich glaube, 16 oder 17 Jahre alt, war ganz frisch gerade erst zu Jesus zum Glauben gekommen. Wir haben uns auf die andere Straßenseite gerettet und Esther ist gestolpert. Und es kam ein nachfolgender Wagen und hat sie voll erwischt. Und dann ist Esther vor unseren Augen auf der A7 gestorben. Und ihr könnt euch vorstellen, das war für mich der Hammer, schlimm, kaum zu verdauen. Auf einmal wurde mir klar, Martin, Jesus Freaks ist Abenteuer, ist Spaß, aber du trägst auch Verantwortung. Du trägst auch Verantwortung, die ich vorher nie gespürt hatte, weil ich vorher es immer nur als Abenteuer, als etwas Tolles erlebt habe. Und ich musste plötzlich, und ich war ja selber noch relativ jung, ich war gerade Anfang 20, ich musste plötzlich den Leuten Antworten geben. Ja? Alle guckten mich an und sagten, Martin, wie konnte das passieren? Wie konnte Gott das zulassen? Ich musste zu den Eltern gehen und ihnen erzählen, eure Tochter ist gerade tödlich verunglückt. Nun waren die Eltern selber Christen und haben uns mehr getröstet als wir sie und haben gesagt, ja, wir freuen uns, dass Esther Jesus kannte und dass sie bei euch zu Jesus gefunden hat. Das gibt uns Trost. Wir werden sie irgendwann im Himmel wiedersehen. Und ich bin dann nach Hause, habe geweint und habe dann beim nächsten Abhängabend die Jesus Freaks zusammengerufen und habe ihnen gesagt, Jesus Freaks, hört zu. Was wir hier machen, ist auch ernst. Und es geht um Leben oder Tod. Und wenn Esther nicht Jesus kennengelernt hätte, dann hätten wir nicht die Hoffnung, dass wir sie eines Tages im Himmel wiedersehen würden. Jetzt erst recht, Leute. Jetzt erst recht. Jetzt erst recht. Und dann ging das wirklich wie so durch den Ruf durch die Gemeinde. Ja, jetzt erst recht. Jetzt müssen wir mehr tun für Gott. Jetzt müssen wir noch ein paar Scheite mehr drauflegen. Und ich selbst hatte zu dem Zeitpunkt schon eine 80-Stunden-Woche ungefähr. Wir hatten zu dem Zeitpunkt auf St. Pauli eine Kneipe angemietet. Wir hatten einen Musikclub angemietet, das Marquis. Wir haben die ganzen Einsätze am Wochenende gefahren. Ich habe in der Woche viel Seelsorgegespräche gehabt, Verwaltungsaufgaben gemacht. Ich habe irgendwie alles gemacht und hatte schon eine 80-Stunden-Woche. Und dann haben wir wirklich gemeinsam die nächsten Wochen und Monate nochmal eine Scheite draufgelegt und ich habe auch noch mehr draufgelegt. und habe über viele, viele Wochen, Monate, 120 Stunden die Woche und mehr für Jesus, für die Jesus Freaks gearbeitet. Und das war erstmal auch eine fruchtbare Zeit. Es sind in der Zeit über 100 Jesus Freaks Gruppen entstanden. Wir haben ein Festival gestartet, das Freakstock, wo 5.000, 7.000 Jugendliche zusammengekommen sind und Jesus gefeiert haben. Es ist, viele Leute sind Christen geworden, aber ich persönlich bin permanent über meine Grenze gegangen. Permanent über meine Grenze gegangen. Und irgendwann merkte ich, ich kann nicht mehr. Ich habe das daran gemerkt, dass ich nicht mehr abschalten konnte. Ich konnte nicht mehr schlafen. Ich habe so viel in meinem Kopf bewegt. Ich hatte auch so viel Sorgen. Dann sind Leute rückfällig geworden. Dann lief unsere Kneipe nicht so gut. Dann wurden uns da Sachen geklaut aus der Kneipe und keiner wusste, wer es war. Dann fingen die Verdächtigungen an und so. Einer meiner guten Freunde war irgendwie kurz davor, vom Glauben abzufallen. Und ich hab das alles auf meine Schultern genommen. Und plötzlich merkte ich kann nicht mehr schlafen. Ich komme nicht mehr zur Ruhe. Und das war wie Folter. Ja, in Guantanamo, in diesem Foltergefängnis von den Amis, das war eine Foltermethode. Leute nicht schlafen lassen. Wenn du eine Woche nicht schläfst, dann bist du völlig durcheinander. Dann kannst du keinen klaren Gedanken mehr fassen. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, mir wird schwindelig, ich kann keinen klaren Gedanken fassen. Dann habe ich erstmal angefangen, Bier zu trinken, um schlafen zu können. Erstmal ein Bier, ja, dann zwei Bier, dann drei Weizen, dann vier Weizen. Und ich denke so, im Rückblick hat da eigentlich mein Rückfall schon angefangen mit den Bieren. Und dann habe ich aber irgendwann gesagt, Leute, ich muss mal raus, ich muss mal eben Urlaub machen. Und habe dann einen befreundeten Pastor in New York besucht, war dann eine Woche in New York. Und dort in New York ist etwas Einschneidendes passiert, und zwar war ich da auf einer Techno-Party, einem Rave. Und damals war das noch eine relativ neue Geschichte, es gab noch nicht so viele Raves, auch nicht in Europa. Und ich war einfach neugierig, ja, ich wollte diese Techno-Szene mal kennenlernen, was ist das für Musik, was ist das für eine Atmosphäre. Dann war ich auf dieser Techno-Party und hatte auch gehört, dass da so eine neue Droge konsumiert wird, Ecstasy. Und dann war ich auf Toilette, wollte irgendwie aufs Klo gehen und stand danach vorm Spiegel und plötzlich steht da so ein Typ hinter mir und quatscht mich so an, hey, was machst du denn hier, wo kommst du denn her? Und dann habe ich ihm gesagt, ja, ich komme aus Deutschland, das ist meine erste Techno-Party, ich will das einfach mal kennenlernen. Und dann meint der Typ zu mir, hey, wenn du echt wissen willst, was Rave bedeutet, was Techno bedeutet, dann musst du eine von diesen hier ausprobieren. Und drückte mir so eine Plastiktüte in die Hand. Und in dieser Plastiktüte waren zwei kleine rosa Pillen. Und anstatt die Dinger wegzuschmeißen, habe ich sie in meine Hosentasche gesteckt und mit nach Hause genommen. Und ich habe dann diese Pillen am nächsten Tag genommen in New York im Naturkundemuseum. Ich dachte halt so vom Kiffen her noch, kannte ich das, das ist lustig im Kino oder irgendwie vor dem Kino zu kiffen. Und dann bin ich halt ins Naturkundemuseum gegangen und war dann da im IMAX-Kino und plötzlich mitten im IMAX-Kino fing die Droge an zu wirken. Bang! Und ich war von der einen Sekunde auf die nächste sowas von entspannt. Ja. Und der ganze Ärger und die ganzen Sorgen und es fiel plötzlich alles von mir ab wie ein alter Mantel. Und dann habe ich mir selbst was eingeredet, habe mich selbst belogen. Und habe dann immer so gesagt, ach Mann, Jesus, da kannst du doch nichts dagegen haben. Wenn ich ab und zu mal so heimlich, ganz alleine so für mich mal so eine Ecstasy nehme, dann mache ich doch nur Urlaub, dann kann ich einfach mal so richtig entspannen. Und das weiß ja auch keiner, Jesus. Ich erzähle es ja keinem, ist ja nur mein Geheimnis. Das mache ich ja nur so mit dir irgendwie. Und ich sage euch, Geheimnisse sind gefährlich. Denn mit Geheimnissen macht man immer eine Tür auf für die dunkle Seite der Macht. Ich bin dann nach Hause und habe es erstmal wirklich niemandem erzählt. bin dann in Hamburg abgetaucht und in die Techno-Szene in Hamburg gegangen, weil ich einfach wissen wollte, gibt es da noch mehr Leute, die diese Droge nehmen? Hab dort dann aber relativ schnell mir selber auf der Toilette dann aber mal eine gekauft und hab dann wieder in Hamburg eine genommen. Und bei diesem zweiten Erlebnis hatte ich dann so ein schlechtes Gewissen, dass ich es meiner Frau erzählt habe. Conny, ich bin rückfällig, ich habe Ecstasy genommen, ich kann nicht mehr, ich bin ausgebrannt, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Meine Frau hat dann sofort den Leitungskreis der Jesus Freaks einberufen und wir saßen dann an einem Tisch und alle waren sie schockiert und haben gesagt, Martin, wir müssen dir alle Aufgaben abnehmen, du machst jetzt Predigt, du machst die Verwaltungsaufgaben, du machst das. Und dann haben sie es wirklich geschafft, die Jungs und Mädels innerhalb von einem Tag mir alle Aufgaben abzunehmen. Und dann war ich von einer 120-Stunden-Woche plötzlich auf Null. Nur noch bei mir zu Hause in meinem Wohnzimmer. Und so ungesund das eine war, so ungesund war das andere auch. Denn plötzlich saß ich dort in meinem Wohnzimmer und mir fiel die Decke auf den Kopf. Und ich musste feststellen, dass es so viele Baustellen in meinem Leben gab, die ich nie bearbeitet hatte. Und als nächstes musste ich feststellen, meine Ehe ist kaputt. Vorher war ich ja nie zu Hause, ja. Wir haben kaum Zeit miteinander verbracht. Und plötzlich war ich den ganzen Tag zu Hause und wir haben uns den ganzen Tag gestritten. Wir haben uns mit Gegenständen beschmissen. Meine Frau hat eine Weinflasche nach mir geschmissen. Wir haben uns geprügelt. Wir haben uns die übelsten Sachen in den Kopf geworfen. Und es war ein Horror, zu Hause zu sein. Ich weiß noch, dass ich stundenlang spazieren gegangen bin, weil ich nicht nach Hause kommen wollte, weil ich wusste, da geht der Stress weiter los. Dann hatte ich auch finanzielle Probleme, weil vorher habe ich von Spenden gelebt. Dann kam aber raus, dass ich drogenrückfällig war und alle Spender haben ihre Spenden zurückgezogen. Ich musste mir einen Job suchen und habe dann einen Job in einer Kneipe auf dem Kiez angenommen und habe als Tresenmann gearbeitet. Dann irgendwann kam ich nach Hause morgens von der Arbeit und fand einen Brief auf dem Küchentisch vor von meiner Frau. Sie will ausziehen, sie kann es nicht mehr aushalten, sie will sich von mir trennen. Sie ist dann ausgezogen, hat die Scheidung eingereicht. Und ich habe darunter natürlich gelitten, habe versucht, in dieser Kneipe irgendwie meinen Lebensunterhalt zu verdienen. Und dann habe ich mich noch bei dieser Arbeit in eine Frau ganz doll verliebt, die keine Christin war. Habe die ganz mega doll geliebt, diese Frau, und wollte die natürlich zu Jesus führen, aber ich wollte vor allem, dass sie mich auch liebt und dass wir ein Paar werden. Habe mich da verrannt in diese Liebesbeziehung. Und es ging immer weiter bergab und Und ich weiß nicht, ob ihr diese Geschichte von Jesus kennt, wo er erzählt, dass wenn man bei einem Mann einen Dämon austreibt und das Haus dieses Mannes leer bleibt, dann geht der Dämon los und sucht noch 7 seiner Freunde. Und wenn er das Haus leer vorfindet, dann kommt er zurück und er treibt es noch ärger als vorher. Kennt ihr diese Geschichte? Und so habe ich das mit meiner Sucht in diesem Augenblick auch erlebt. Plötzlich habe ich in dieser Kneipe dann bei diesem Tresenjob dann Koks angeboten bekommen, Heroin angeboten bekommen und ich habe viel Alkohol getrunken und es ging immer wieder weiter bergab mit mir und die ganze Sucht und dieser Suchtdämon wurde immer stärker in meinem Leben und grinste mich mit seiner fiesen Fratze an. Bei der Christenheit war ich im großen Verruf. Ja, vorher hatte man mich noch, als ich der Pastor der Jesus Freaks war und wir mega abgegangen sind, hatte man mich gehandelt als das große Vorbild. Ja, der Martin Dreier, der hat das neue missionarische Konzept und so wie die Jesus Freaks das machen, so müssen wir das jetzt alle machen. Ein Nachrichtenmagazin, christliches Nachrichtenmagazin, hat mich zum Christ des Jahres gewählt. Peinlich, ich weiß, ja. Und dann war ich plötzlich rückfällig und ich war der Loser des Jahres. Und es wurden Gerüchte bei mich verbreitet und Ich hörte von Geschichten, dass ich jetzt in der Reeperbahn, auf der Reeperbahn unter einer Brücke lebe und schlimme sexuelle Verfehlungen gemacht hätte und viele Dinge, die einfach nicht stimmten. Und jemand hat mal so gesagt, die Christen sind die einzige Armee, die auf ihre Verletzten auch noch schießt. Und so ähnlich habe ich das auch erlebt. Ja, und dann stellte ich auch fest, wie einsam ich war in dem Dienst und in dem auf der Bühne stehen und predigen und Christ des Jahres sein. Da wollen sie alle mit dir reden und alle wollen die Zeit mit dir verbringen. Aber dann in dieser Situation, in dieser Wüstenzeit, merkte ich, wie einsam ich bin, wie wenig Freunde ich hatte, wie wenig Freunde ich hatte, vor denen ich wirklich ehrlich sein konnte. Und das war für mich diese Wüstenzeit, die, denke ich, das Volk Israel auch erlebt hat und die, denke ich, jeder Christ in seinem Leben irgendwann mal stärker oder weniger stark erleben wird. Und es endete dann damit, dass ich mir irgendwann eine Überdosis gespritzt habe und im Krankenhaus gelandet bin. Und ich bin knapp dem Tode entronnen. Die Ärzte haben gesagt, ich habe wohl 2 Minuten nicht geatmet. Ich hatte auf dem CTG-Bild dunkle Flecken im Gehirn und hatte einen Gehirnschaden. Ich konnte mir nichts merken. Und das war wirklich so krass. Ich habe im Krankenhaus immer wieder gefragt, warum bin ich hier, wie bin ich hergekommen? Dann haben sie mir das erzählt. 5 Minuten später wieder dieselbe Person. Warum bin ich nochmal hier, wie bin ich überhaupt hergekommen? 5 Minuten später wieder, wie bin ich überhaupt hergekommen? Und so weiter und so fort. Und das schien sich auch nicht zu bessern. Dann hatte ich auch eine Schädigung in meinem Orientierungssinn. Ich habe rechts und links nicht mehr auseinandergehalten und habe mich dann im Krankenhaus ständig verlaufen. Dann bin ich von dort in eine Übergangseinrichtung gekommen und es war so eine christliche Übergangseinrichtung. Und da bin ich erstmal so langsam wieder klargekommen, ja, so langsam wieder aufgewacht und mein Gedächtnis erholte sich so ganz langsam Stück für Stück für Stück für Stück. Ich bin dann von dort, nachdem ich so einigermaßen therapiefähig war, in eine Kurzzeittherapie, 3-monatige Kurzzeittherapie gekommen. Und das hat aber nicht viel bei mir bewirkt. Ich war noch nicht bereit dazu. Ich war noch so verletzt von dem Umgang der Christen mit mir, auch von dem Umgang der Jesus Freaks, meiner ehemaligen Freunde mit mir, die so einen Brief verfasst hatten, der in alle Gemeinden verschickt wurde, wo man von mir warnte. Fühlte mich auch so schuldig dazu und so dreckig und so sündig und ich hatte auch keinerlei Perspektiven, dass sich mein Leben wieder bessern würde. Ich bin dann nach dieser Therapie nach Hause, bin sofort rückfällig geworden und hing dann in meinem Wohnzimmer mehr oder minder alleine rum. Und dann kriegte ich irgendwann eine E-Mail. Und der Absender hieß Rahel. Und Rahel war eine Freundin von meiner Schwester. Und Rahel schrieb mir, hallo, ich heiße Rahel. Ich habe gehört, dir geht's gerade nicht so gut. Ich würde gern für dich beten, ich habe gerade viel Zeit zum Beten. Wofür kann ich für dich beten? Und ich, der erstmal so geantwortet, hey, was bist du für eine? Bist du irgendwie ein Psycho? Keine Ahnung. Und dann hat sie sich erstmal vorgestellt und dann meinte ich, okay, also wenn du ernsthaft für mich beten willst, dann habe ich da ein paar Anliegen. Erstens, bitte bete, dass ich Gott wiederfinde, dass ich wieder den Kontakt zu Jesus bekomme. Bete zweitens gegen meine Depression, denn ich habe echt ganz dunkle Gedanken. Und bete drittens dafür, dass ich eine Partnerin finde, denn ich bin ziemlich einsam. Hat sie dann ziemlich gut gemacht, muss man so sagen, im Rückblick. Ja. Sie hat dann angefangen, für mich zu beten und irgendwann hat sie dann mal geschrieben, ich bin in Hamburg, ich besuche eine Freundin, wollen wir uns sehen? Da haben wir uns getroffen und saß dann in der Kneipe gegenüber und auf einmal so brrr, bing, 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 blong, blong, Engelchen flieg und Sterne und Funkenflug und irgendwie so. Und wir haben uns ineinander verliebt und ich sag's euch, also, dass sie sich in mich verliebt hat, das war echt ein Wunder. Dass ich mich in sie verliebt habe, das kann ich noch nachvollziehen. Ja. Aber mein Leben in meiner Situation, wer will denn so einen drogenabhängigen, fettige Haare, ohne Perspektive, ohne Beruftypen irgendwie haben, ja? Aber sie hat sich in mich verliebt und wir haben dann relativ schnell beschlossen, dass wir unser Leben gemeinsam leben wollen. Wir sind dann nach Köln gezogen, haben geheiratet und dann war so die Frage, was kannst du beruflich jetzt noch machen? Pastor ging nicht mehr. Ich hatte auch in der Drogenberatungsstelle lange Zeit gearbeitet, ging natürlich auch nicht mehr. Dann predigen ging nicht mehr und dann meinte sie so, Mensch Martin, Gott hat dir beim Abitur geholfen, vielleicht wäre es ja eine Idee, wenn du studierst. Dann haben wir überlegt, okay, was denn? Okay, Pädagogik hat was mit Menschen zu tun, keine schlechte Idee. Habe ich mich beworben, sofort Studienplatz gekriegt, hatte auch genug Wartesemester. Dann war aber die Frage, wie das Studium finanzieren. Denn ich war schon über 34, meine ich. Und damit war nach laut BAföG-Gesetz schon lange Schluss. Ja? Also BAföG kann man, glaube ich, nur bis 33 oder so kriegen. Weiß das jemand von euch? Keine Ahnung. Na gut, meine Frau, mein Engel Rahel, meinte, Martin, stell doch einfach mal einen Antrag. Ich also Antrag gestellt, BAföG-Amt. 2 Wochen hat es gedauert, Absage. Ich hier, siehst du Rahel, Absage, war doch klar. Sie, Martin, leg doch mal einen Widerspruch ein. Ich meine, okay, wenn mein Engel sagt, ich soll einen Widerspruch einlegen, ich, also, okay, hiermit lege ich Widerspruch ein gegen ihren Bescheid vom Sohn zu Vierten, abgeschickt. Und dann ist genau in der Zeit, als mein Widerspruch bei denen im Postkasten landete, von der Bundesregierung eine Order ans BAföG-Amt rausgegangen, es sollen mehr Leute BAföG bekommen. Und dann habe ich eine Zusage gekriegt, Höchstsatz. Voll geil. Naja, dann hing ich da irgendwie in der Uni mit BAföG-Höchstsatz, aber immer noch Gehirnschaden. Es war dann schon ein bisschen besser geworden, aber ich musste mir immer noch alles aufschreiben und hatte mir dann so ein Palm mit einer Tastatur gekauft, um zu versuchen, alles mitzuschreiben und habe immer noch ständig alles vergessen. Ich hatte eigentlich keine Hoffnung, dass ich dieses Studium irgendwie schaffen würde. Hing da mehr oder minder ja lustlos auch rum. Wir sind ab und zu auch mal in Gottesdienste gegangen, meine Frau und ich, in so eine Baptistengemeinde, so eine charismatische Baptistengemeinde. Und dann weiß ich noch, wie heute, irgendwann hat Gott wieder angefangen, mit mir zu reden. Und das war so, da saßen wir in so einem Gottesdienst und plötzlich steht da in der Lobpreiszeit so eine Frau auf, so eine ältere Dame und sagt so, ja, Gott sagt mir, hier ist jemand in der Gemeinde, du lebst in der Dunkelheit. Du kannst das Licht nicht mehr sehen. Du hast mal viel für Gott getan, aber jetzt bist du weg von ihm. Doch warte ab. Er holt dich dort raus. Alles, was du anfassen wirst, wird dir gelingen. Und ich spürte nur einen Ellbogen. Du, Martin, das bist du. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe mich auch angesprochen gefühlt. Ja, so viele Leute kann es nicht zutreffen, ja. Und sowas ist dann nochmal in einem anderen Gottesdienst passiert. Und dann habe ich ja irgendwie alle Ermutigungen daraus genommen und habe dann irgendwie gedacht, okay, ich versuche es nochmal mit einem Seelsorger. Meine Mutter, die auch sehr viel für mich gebetet hat, hatte dann auch so eine Idee, zu wem ich gehen könnte. Und das war so ein Typ, der heißt Rudi Pinke, wohnt in Frankfurt. Dann habe ich Rudi eine E-Mail geschrieben, habe ihm gesagt, ja, wollen wir uns mal treffen und so. Meinte er, ja klar, komm vorbei. Dann habe ich mich mit ihm getroffen. Und dann saß ich bei ihm in seinem Büro auf dem Sofa ihm gegenüber und habe ihm ja, die Misere meines Lebens erzählt. Rudi, ich kann nicht mehr beten, ich fühle mich so versifft, ich fühle mich so dreckig, meine Berufung ist im Arsch, alles ist im Arsch, ich habe keine Zukunftsperspektive, das Studium schaffe ich nie, meine zweite Ehe werde ich bestimmt auch in Sand setzen, wir hatten zwischenzeitlich geheiratet, das wird alles nie was werden, ich habe keine Hoffnung, keine Perspektive. Und dann meinte Rudi zu mir, hör mal zu Martin, ich habe vor einigen Wochen im Gebet von Gott gehört, dass du dich mal bei mir melden wirst. Und dann hast du dich bei mir gemeldet. Und deswegen werde ich mich so lange mit dir treffen, bis ich wieder sehe, dass du das tust, wozu Gott dich berufen hat. Und ich so, hä? Ich tun, wozu Gott mich berufen hat? Predigen? Was? Worüber soll ich denn predigen? Irgendwie, wie wird man drogenrückfällig ein Seminar in 5 Teilen oder... Wie wirst du vom Christ des Jahres zum Loser des Jahres ein Abendseminar von Martin Dreyer? Aber er meinte das ernst. Ja, und dann haben wir uns so mehrmals getroffen und dann hat er irgendwie so eine, ja, so eine geistliche Form der Seelsorge gemacht. Das hatte ich auch noch nie so gehört. Und zwar hat er immer so mit Gebet und Bekennen und Sünde bekennen und Vergebung zusprechen und Bindung lösen und so weiter. Das war so sein Ding. Dann haben wir beim ersten Mal so alle Drogen, die ich jemals genommen habe, vors Kreuz gebracht, um Vergebung gebeten und Bindung gelöst. Ja, das ging dann ungefähr so. Ich sollte dann zu Jesus gehen und zu Jesus sagen, Jesus, tut mir leid, dass ich gekifft habe damals als Jugendlicher. Das war nicht richtig, bitte vergib mir das. Und dann hat Rudi gesagt, ja, ich spreche dir die Vergebung jetzt zu und ich löse dich von dieser Bindung in Jesu Namen. Und dann so, ja, Jesus, und dann habe ich erstmal Trips genommen und dann Pilze und dann LSD und Heroin und Kokain. Also jede einzelne Droge ausgesprochen. Er hat mir die Vergebung zugesprochen, hat Bindung gelöst. Boah, Leute, und nach diesem Treffen merkte ich auf einmal, da war was anders. Ich war auf einmal befreiter, aufrechter. Mein zweites Treffen haben wir dann alle Frauengeschichten, die ich jemals in meinem Leben hatte, ans Kreuz gebracht. Und das war auch eine ganz heftige Session, wo ich wirklich mit jeder Frau, mit der ich was hatte, haben wir um Vergebung gebeten, Bindung gelöst, Dinge befreit. Ich habe mich auch freigesprochen von denen. Und bang, danach plötzlich merkte ich, boah, ich kann wieder lachen, ich kann wieder strahlen. Und der ganze Prozess, der war irgendwie so ähnlich wie diese Szene in Herr der Ringe 3. Ich weiß nicht, wer von euch den Film gesehen hat, wo König Theodem da irgendwie auf seinem Thron sitzt, so mit Spinnenweben im Gesicht und so. Kennt ihr das, ja? Ja, und dann kommt so Gandalf an mit seinem Zauberstab. Schakka! Und plötzlich irgendwie Gandalf, König Theodem, Spinnenweben weg. Er hat ein Strahlen auf dem Gesicht und steht auf und führt seine Armee in den Krieg. Nun habe ich keine Armee in den Krieg geführt, aber ich war auf plötzlich hatte ich wieder Hoffnung. Plötzlich hatte ich wieder irgendwie Licht. Plötzlich wusste ich wieder, Gott hat mich berufen, er ist da. Er hat mir vergeben, er hat mir meinen ganzen Mist vergeben, meinen Drogenrückfall vergeben, all das, was dort angefallen ist in der Zeit. Dann hat Rudi dafür gesorgt, dass ich mich mit Menschen versöhnt habe, mit denen ich nicht versöhnt war. Einmal mit dem Leitungskreis der Jesus Freaks, die diesen Brief geschrieben hatten, haben wir uns getroffen mit Rudi, haben uns ausgesprochen, haben irgendwie gesagt, ja, die haben mir gesagt, Mensch Martin, du hast uns damals alleine gelassen, du hast uns im Stich gelassen. Und dann habe ich gesagt, hey, tut mir echt leid, das war nicht in Ordnung von mir. Dann habe ich gesagt, aber ihr habt mich auch abgestochen und habt diesen Brief geschrieben und habt mich allein gelassen, habt euch nicht um mich gekümmert. Dann haben sie gesagt, ja, stimmt, das war auch nicht richtig, bitte vergib uns. Dann haben wir uns zusammen umarmt und haben füreinander gebetet und uns gesegnet. Dann habe ich mit den Jesus Freaks Hamburg, meine Gemeinde, die ich gegründet habe, haben wir auch so ein Treffen gehabt. Am Ende habe ich da sogar gepredigt. Mit meiner Ex-Frau habe ich mich versöhnt. Wir haben uns Briefe geschrieben. Und Gott hat wirklich mein ganzes Leben nach und nach, Stück für Stück geheilt. Und dann plötzlich mitten in diesem Prozess kriege ich eine E-Mail von einem Pastor aus einer Gemeinde, und er meinte, Martin, hast du nicht Lust, mal bei uns zu predigen? Wir haben gehört, du bist da durch so eine Wüste durch. Bitte sprech doch mal darüber bei uns im Gottesdienst. Und dann habe ich in diesem Gottesdienst ja von dieser Wüstenzeit erzählt und habe den Leuten dort erzählt, was Gott in dieser Krise, in diesem Versagen, in dieser Zeit der Versuchung, aber auch für gute Sachen in meinem Herzen getan hat. Und das hat er wirklich. Ich glaube, dass in dieser harten Zeit, in dieser Wüstenzeit, wo auch Zweifel und Gottesferne da war, da habe ich Gott erst wirklich an mein Herz rangelassen, an meinen Charakter rangelassen. Und wisst ihr, Jesus ist nicht an unseren Taten interessiert. Er ist an deinem Herzen interessiert. Er will, dass du dich veränderst. Er will, dass wir Jesus-mäßiger werden, dass wir Jesus-ähnlicher werden. Das möchte er. Er möchte uns verändern. Und ob wir nun Christ des Jahres sind oder Loser des Jahres sind, das ist doch pups egal. Wichtig ist, dass Gott uns sieht und dass er uns verändern kann. Und so hat er wirklich mein Herz verändert. Er hat mir ein weiches Herz gegeben. Ich glaube, ich hatte damals ein ziemlich hartes Herz und ich war ein ziemlich arroganter Spacken, der irgendwie die ganzen einfachen Antworten parat hatte. Und wenn es jemand schlecht ging, dann habe ich ihm gesagt, du musst einfach mehr beten oder du musst mehr in der Bibel lesen. Ja? Und diese einfachen Antworten sind mir ausgegangen. Und er hat sich wirklich in meinem Herzen, ja, ist da reingekommen und hat mich verändert und hat mir ein weiches Herz gegeben. Ein Herz, was Erbarmen hat für andere Menschen. Ja, und dann mitten in diesem Prozess der Wiederherstellung, wo Gott mich wieder hervorgeholt hat, wo er mein Glauben erneuert hat, wo er meine Beziehung geheilt hat, wo er mich selbst geheilt hat, kriegte ich plötzlich eine E-Mail von einem befreundeten Pastor. Und der meinte zu mir: Du Martin, ich habe mich mit einem Verleger getroffen. Ist die Stunde schon rum? Du willst mich verarschen. Das muss ich jetzt noch erzählen. Könnt ihr noch 5 Minuten? Okay. Ich habe mich mit einem Verleger getroffen und wir haben festgestellt, es gibt keine Bibel in einer Sprache für Jugendliche, die noch nie in irgendeiner Kirche waren. Und da habe ich sofort an dich gedacht. Da haben wir uns getroffen in München bei dem Verleger im Büro. Und dann meinte der Verleger so: Ja, wie machen wir das denn hin und her? Und dann am Ende dieses Gesprächs meinte er dann plötzlich: Und Martin, ich würde mal sagen, du fängst mal an mit Matthäus. Und plötzlich so, da war doch was, Matthäus, ich bin ein Matthäus, ich soll meinen Leuten das Evangelium in ihrer Sprache bringen. Und ich dachte eigentlich immer, das hätte ich mit den Jesus Freaks schon getan. Und so ist dort in diesem Büro die Idee für die Volksbibel entstanden. Ich habe dann die Volksbibel 1.0 in 2005 rausgebracht und hatte dann von vornherein schon die Idee, dieses Buch muss sich weiter verändern. Jugendliche, Pfarrer, alle Leute, die Bock haben, sollen daran mitarbeiten. Dann kam nach einem Jahr die Volksbibel 2.0 auf den Markt. Vielleicht haben die einige von euch schon mal gesehen. Da gab es bereits 500 Änderungen, die wir in einem Internet-Wiki gemeinsam gemacht haben. Dann kam die Volksbibel 3.0 auf den Markt. Die habe ich gar nicht mehr, die ist ausverkauft. Dann kam die 3.0 Reloaded auf den Markt, wo schon bestimmt 2000 Änderungen gemacht wurden. Dann habe ich das Alte Testament in 2 Bänden geschrieben, jeweils ein Jahr, Band 1 und Band 2. Und da sind wir ganz radikal vorgegangen. Da gibt es automatische Waffen und Cola-Automat. Und König David hat ein Schweizer Taschenmesser, mit dem er Goliath seinen Kopf abschneidet. Und das Alte Testament ist richtig krass. Und dann jetzt ganz neu und ganz frisch, deswegen sage ich euch das auch, weil das gibt es hinten zu kaufen, gibt es jetzt die Volksbibel 4.0 im Neuen Testament und Alte Testament, beide Bände in einer Gesamtausgabe, gibt es seit ein paar Wochen. Und das für das Ding braucht man einen Waffenschein. Ne? Also wenn du damit Fliegen erschlagen willst, müsstest du vorher gucken, ob die Wand das auch aushält. Ein richtig fetter Schinken. Und ich sag mal so, im Grunde hat Jesus mich durch die Volksbibel erst so richtig reaktiviert. Und er hat durch die Volksbibel dafür gesorgt, dass ich viel mehr Menschen erreichen kann als vorher. Ja, mit den Jesus Freaks gab es vielleicht so 3.000, 4.000, 5.000 Menschen, die dadurch berührt worden sind. Aber mit der Volksbibel haben wir jetzt eine Gesamtauflage von 250.000 Stück. Und es gibt berühmte Leute wie Nina Hagen, die Volksbibel-Fan ist, und die irgendwie eine Zeit lang in alle Talkshows ihre Volksbibel mitgenommen hat. Und dann saß sie da bei der Maischberger auf dem Sofa und hielt plötzlich ihre Volksbibel in die Kamera. Hier, müsst ihr kaufen. Und ich, das gibt's doch gar nicht. Ja. Und es gibt sogar ein Foto, wo Jörg Pilawa mit der Volksbibel erwischt worden ist. Ich habe einen Brief vom Papst dabei, den ich euch jetzt vorgelesen hätte, wenn wir noch ein bisschen mehr Zeit hätten. Ja, ihr wolltet es so. Wo er Stellung nimmt zur Volksbibel und mir sogar ein Foto von sich geschickt hat. Mit Autogramm hinten drauf. Ja, und durch die Volksbibel hat Gott wirklich meinen Dienst reaktiviert und er hat mir Möglichkeiten gegeben, die ich vorher nicht hatte. Es gab im Radio FFN eine ganze Zeit lang 3-mal die Woche eine Serie, Konfirmanden lesen den Lieblingsspruch aus der Volksbibel vor. Es gibt Religionsschulbücher, wo die Volksbibel vorgestellt wird. Ich war vor wenigen Wochen in Oberfrohna und habe da in einer Schule Volksbibel-Workshops gemacht vor den ganzen 9. und 10. Klassen. Das war vorher undenkbar.
Und das neueste und krasseste Ding ist, dass ich weiß nicht, ob ihr Wacken kennt. Habt ihr schon mal von Wacken gehört? Wacken ist das weltweit größte Heavy-Metal-Festival. Da kommen jedes Jahr 80.000 schwarze, lederlanghaarige, finster dreinschauende Metal-Fans zusammen und hören Metal-Musik. Und der Gründer und Chef von Wacken hat über irgendwelche Kanäle eine Volksbühne in die Hand bekommen und hat seinem Ortspfarrer gesagt, hey, schreibt mal diesen Martin Dreier an, der soll hier bei uns auf Wacken mal eine Volksbibellesung machen. Müsst ihr euch vorstellen, ja? Und dann stand ich da in Wacken in so einem Zelt, wo so ein paar Metal-Fans, vor mir war irgendwie so eine Bondage-Show, wo sie irgendwie so halbnackte Frauen an so ein Gerüst gefesselt haben. Nach mir war so ein Typ, der sich mit Rasierklingen die Arme aufgeschlitzt hat und Nägel runtergeschluckt hat. Und zwischendrin war Martin Dreier liest aus der Volksbibel. Ja. Und so kann ich euch nur sagen zum Schluss, alles, was letztendlich zählt, ist Jesus. Und haltet an eurem Glauben fest, haltet an Jesus fest. Dann kann euch nichts passieren. Das Leben ist mal toll und mal nicht toll. Jeder macht mal Fehler, jeder macht mal gute Sachen. Du wirst tolle Sachen mit Jesus erleben, Wunder mit Jesus erleben. Aber es könnte auch sein, dass auch du Wüstenzeiten hast in deinem Glauben, wo alles sich nochmal hinterfragt, wo auch dein Glaube hinterfragt wird. Und wenn das meine abschließende Botschaft an dich ist, dann ist das das. Halte durch, halte an Jesus fest. Nach der Wüste kommt eine gute Zeit, wo alles noch besser sein kann als vorher. Und heute bin ich so glücklich wie noch nie zuvor. Es geht mir so saugut. Ich bin so happy, dass ich diesen Jesus habe. Ich habe eine tolle neue Frau gefunden. Und ich habe das süßeste und tollste Baby bekommen vor einem Jahr, was ihr euch nur vorstellen könnt. Und wenn wir jetzt hier euch Fotos zeigen können, dann würdet ihr mir alle recht geben. Die süßeste Tochter auf der ganzen Welt. So, jetzt habe ich die Stunde endlich richtig überzogen. Danke, dass ihr so lange zugehört habt. Wenn ihr Lust habt, ich habe diese Lebensgeschichte auch in einem Buch verfasst und das gibt es auch relativ neu und ich glaube, das habt ihr hinten auch liegen. Sonst könnten wir auch noch Fragen stellen, wenn ihr noch Fragen offen habt, aber dafür reicht die Zeit jetzt heute nicht mehr. Danke. Amen. Applaus